Ja, dann darf ich Sie recht herzlich willkommen heißen. Wir fangen schon mal 2 Minuten früh an, weil ich habe nämlich so viel Information, die ich Ihnen zeigen will. Deswegen wird es wahrscheinlich besser sein, ein bisschen früher anzufangen, um möglichst viel Information zu transportieren. Ich will Ihnen heute, ui, jetzt kommt auf einmal noch der Riesenschwarm hier hinterher. Ich will Ihnen heute einen Vortrag machen über OTS Use Cases. Das heißt, ich will einen Einblick zeigen, in welchen Szenarien und Use Cases OTS eingesetzt werden kann und wie das dann im konkreten Fall aussieht. Das heißt, ich habe den Vortrag in 6 Punkte geteilt. Zuerst würde ich kurz was über mich sagen wollen, kurz über OTS, was ist OTS überhaupt? Der 3. Punkt wären die Use Cases, da habe ich 5 Stück vorbereitet. 4. Punkt wäre noch eine Aussicht, also eine Roadmap, wie geht es mit OTS weiter, was kann man so die nächsten Jahre erwarten? Ich habe dann noch so etwas Kleines vorbereitet wie so eine Sneak Preview, und zwar für die, die OTS schon länger verwenden, wissen, dass eine neue Version in Sicht ist, und da werde ich ein paar Screenshots zeigen, ein bisschen was vom Prototypen zeigen. Ja, vorletzter Punkt ist dann noch Informationen mehr über OTS, wie kommt man mit OTS in Touch, welche Möglichkeiten hat man, sich in der Community zu beteiligen, und der letzte Punkt, dann offene Fragen. Gut, kurz ein bisschen was über mich. Wer bin ich? Mein Name ist Martin Edenhofer. Ich bin der Schuldige, der OTS erfunden hat. Das heißt, ich habe mich 2001 in ein kleines Kämmerchen gesetzt und habe damit angefangen. Es kommt gleich noch eine kleine Geschichte, so wie OTS, die verschiedenen Jahre, was da für Meilensteine da waren. Da wird es noch ein bisschen genauer erläutert. Ich bin für die OTS AG tätig, kommt auch noch drauf, mehr Informationen, warum gibt es eigentlich die OTS AG. Und ich bin derzeit bei der OTS AG für Research and Development tätig, was Produktentwicklung heißt. Ja, kurz, was war die Idee von OTS, warum habe ich da eigentlich damit angefangen oder was soll denn das Ganze eigentlich? Und zwar habe ich festgestellt, das war damals so 2000, als gerade so ISDN-Flatrates aufgekommen sind, da gab es dann mit verschiedenen Kündigungen später, weil das dann doch zu viel kostet, immense Probleme, und ich habe dabei festgestellt, das ist ja furchtbar, ich kann da anrufen bei meinem Dienstleister und ich kann 10 Minuten später nochmal anrufen und der weiß gar nichts über mich, der weiß gar nicht, dass ich ein Problem hatte, der weiß gar nichts über mich. Und das war ein Konstrukt, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das müsste man doch eigentlich mit Software ganz schön lösen können. Das heißt, die eigentliche Idee war es, die Kommunikation zwischen Kunden und Agenten, die meistens sehr wirr durcheinander läuft, die ich das hier mal symbolisiert habe, die irgendwann, wenn es zu viel wird, wenn die Firma wächst, wenn die Kommunikation wächst, wenn die Anzahl der Agenten oder der Kunden wächst, die einfach zu viel wird, das skaliert einfach nicht. Meine Idee war es, ein System in die Mitte zu setzen, die diese Kommunikation trackt, die verifizieren kann, hat der Kunde wirklich das geschrieben, die Eskalationen bewerkstelligen kann, die sicherstellen kann, dass der Kunde eine Antwort bekommt, die sicherstellen kann, dass der Kunde sich wohl aufgehoben fühlt, weil nämlich der Agent jederzeit weiß, was der andere Agent den Kunden kommuniziert hat. Ja, das war die ursprüngliche Basisidee. Ein bisschen was zu der Geschichte, wie kam es dazu? Angefangen habe ich mit dem OTS.org-Projekt in 2001. Kann ich noch kurz ein bisschen ausholen, weil es relativ interessant ist. Das heißt, ich habe damals meinen Arbeitgeber gewechselt, bin zur Lufthansa Systems nach Frankfurt gezogen, habe dann zum Arbeiten angefangen. Mein Sozialumfeld war zu der Zeit, weil ich neu in Frankfurt war, noch nicht so groß. Das heißt, ich hatte viel Zeit abends und am Wochenende zu programmieren und habe das OTS.org-Projekt gegründet mit dem Ziel, einfach eine coole Open-Source-Software zu machen, weil ich dafür lebe ich für Open-Source-Software und möglichst pluggable das Ganze zu haben. Ich habe mir vorgestellt, das muss man in eine Umgebung setzen können, ob da das Kundendatenbank SAP dahinter ist oder ein LDAP, das muss egal sein, das muss möglichst dynamisch oder möglichst flexibel, möglichst modular sein. Was ist da draus passiert? Ein Jahr später gab es die erste Version, und zwar OTS 05, die bereits produktiv von den ersten verwendet worden ist. Die Community ist auch gewachsen, was zur Folge hatte, dass ich dann 2003, nachdem ich dann schon nur noch Halbzeit bei der Lufthansa gearbeitet habe, mit anderen ein Dienstleistungsunternehmen gründen musste, um diese Nachfrage der Dienstleistung für OTS ja, befriedigen zu können. Das heißt, ich muss mich entscheiden, mache ich das jetzt ganz oder gar nicht. Ich habe natürlich nicht lange überlegt, weil OTS, das hatte ich ja quasi in meiner Leidenschaft oder in meiner Freizeit gemacht. Das war natürlich überhaupt kein Thema, dafür dann Geld zu bekommen und das ja, Vollzeit zu machen. Das heißt, wir haben dann 2003 angefangen, die OTS GmbH zu gründen. Und wir haben damals auch die Version 1.0 publiziert, 2003, und hatten damals ungefähr eine Installationszahl von Produktivinstallationen von 12.000. 2005 ist nochmal ein Meilenstein, und zwar wurde da bekannt, dass die NASA OTS einsetzt. Das war für mich ein sehr schöner Meilenstein, an den ich mich gerne zurückerinnere. Man muss sich vorstellen, wir waren damals bei Kunden, die potenziellen Kunden, und haben OTS vorgestellt als Produkt, damit die das dann einsetzen. Und man musste sich damals um die Zeit 2005 oft, oder 2004, 2005 oft die Frage stellen lassen, warum machen sie das, warum soll das Open Source sein, wie soll das Geschäftsmodell funktionieren. Ich glaube, sie sind nächsten Monat pleite, weil sie ihre Brötchen nicht mehr zahlen können. Das waren alles so unangenehme Fragen, die man sich da stellen hat lassen. Seitdem aber bekannt ist, dass die NASA OTS verwendet, ist das Ganze ganz anders. Das heißt, wir gehen heute zum Kunden, es kommt eigentlich so gut wie nie mehr die Frage, von was leben Sie eigentlich, funktioniert dieses Businessmodell überhaupt? Nee, kommt überhaupt nicht. Das Angenehmste, was ist, man sitzt mittags in der Kantine und dann wird ganz zart gefragt, und was macht die NASA damit? Wie setzen die das ein? Also finde ich einen unheimlichen Siegeszug oder unheimliche Änderung, weil ich die Zeit vorher mitgemacht habe, wo das Einsetzen von Open-Source-Software in Unternehmen sehr kritisch beliebäugelt worden ist. Ja, wie ging es dann weiter? Wir haben 2006 auch wieder eine neue OTS-Version released, 2.1, haben aufgrund der Nachfrage von Übersee dort auch eine Niederlassung gegründet, die OTS Inc. 2007 gab es wieder eine neue OTS-Version, auch zum ersten Mal die Zusatzpakete ITSM, die, wie wir im vorhergehenden Vortrag gehört haben, die ITIL-Disziplinen abbildet. In dem Fall waren es Incident- und Problem-Management in der ersten Varianz. Und wir haben damals dann eine Produktivinstallationsanzahl von 55.000 gezählt. 2008 gab es gleich zwei ITSM-Versionen, weil wir haben gemerkt, ui, da ist wirklich Markt da wird viel nachgefragt, und haben hier weitere Funktionalitäten wie eine CMDB implementiert. Ja, interessant ist auch, OTS ist weltweit verwendet, das heißt, zu dem Zeitpunkt gab es OTS weltweit in 27 Sprachen. Das ist echt interessant, also, in welchen Ländern und in welchen Konstellationen dass das verwendet wird. Das ist, ich bin zum Beispiel draufgekommen, wusste ich vorher gar nicht, Katalanisch ist eine eigene anerkannte Sprache, es gibt sogar eine eigene Top-Level-Domain dafür, also .cat, ja, einfach interessant. 2009 gab es eine neue Version wieder, OTS 2.4, das ist die heutige aktuelle, die wurde in den ersten Monaten relativ oft runtergeladen, das heißt 120.000 Mal, und wir haben OTS mittlerweile auch in der 28. Sprache. Will man gar nicht glauben, aber weltweit gibt es noch mehr Sprachen, aber 28 ist auch schon mal nicht schlecht. Gut, komme ich gleich zu den Use Cases. Es sind sogar 6. Ich würde gerne diese 6 Use Cases durchgehen und Ihnen erzählen wollen, was da damit gemacht wird, was die Ausgangssituation war, wie es jetzt verwendet wird, was für Vorteile daraus resultiert sind, um Ihnen einen Einblick zu geben, was mit OTS alles möglich ist. Der erste Use Case ist Ubuntu Deutschland. Ich denke, dass viele von Ihnen Ubuntu wahrscheinlich kennen und wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Mal mit Ubuntu Deutschland in Kontakt gekommen sind. Sei es jetzt, weil man eine Anfrage hat an Ubuntu Deutschland wegen der Ubocom oder weil man irgendwelches Werbungsmaterial kaufen will, irgendwelche Tassen, irgendwas. In Ubuntu Deutschland wird OTS eingesetzt als zentrales Kommunikationsmittel für Messeverwaltungen und für jegliche Kommunikation, was das Ubuntu Deutschland Projekt angeht. Also das heißt, soll auf der Ubuntu Seite irgendein Forum mitgelistet werden oder soll irgendwas verändert werden, wird das letztendlich an OTS geschickt. Und in OTS sind Agenten, die dann diese Anfragen abarbeiten. Die Lösung vorher war ein E-Mail-Postfach, das relativ lange skaliert hat, aber spätestens seitdem es auch die UBU.com gibt, das ist eine Ubuntu-Konferenz in Deutschland, wurde auf OTS umgestellt aufgrund des Kommunikationsproblems, das dadurch entstand. Das heißt, die haben hunderte von E-Mails für eine Konferenz organisieren müssen, Kommunikation mit Speakern, Hotelbuchungen. Und da kann man sich vorstellen, dass, wie in dem Bild, das ich am Anfang gezeigt habe, schnell zu einem Datengau kommt, wo sich keiner mehr auskennt, habe ich den schon geantwortet oder hat der Kollege schon ihm geantwortet. Einfach ein großes Kommunikationswirrwarr. Ich habe für die später noch detaillierter in diese Use Cases reingehen wollen, auch eine Zusammenfassung in der Präsentation. Ich denke, die Präsentation ist später zum Download irgendwo auf der Webseite. Das hier wäre die Zusammenfassung im Detail. Okay, nächster Use Case, die NASA. Was macht die NASA mit OTS? Das ist meine Lieblingsfrage, die ich mir immer gerne anhören lassen darf. Die NASA macht viele Expeditionen, zum Beispiel Pathfinder oder irgendwelche Expeditionen, die sie natürlich vorher simulieren muss. Das heißt, die NASA hat eine eigene Abteilung oder einen eigenen Bereich mit 4000 Arbeitsplätzen, die Simulationsrechnungen machen. Das heißt, sie haben einen riesen Computercluster, in dem sie Expeditionen, die sie machen, vorher berechnen lassen. Expeditionen, Cluster, Hardware, Netzwerk, IT, dadurch entstehen auch sehr viele Anfragen. Das heißt, die verwalten die Problemstörung dieses Clusters mit 4000 Anwendern, mit 4000 Administratoren, die sich um dieses Cluster kümmern, mit OTS. Das heißt, fällt irgendwo in einem Cluster was aus, gibt es eine Fehlberechnung, gibt es irgendwo ein Change, gibt es irgendwo eine Änderung, wird das alles über OTS koordiniert. Mir wird ab und zu die Frage gestellt, wie kommt man darauf, dass die NASA OTS verwendet? In dem Fall ist es wirklich interessant, also wir als OTS-Dienstleistungsunternehmen oder auch als Projektowner sind oft verblüfft, weil man nämlich nach guter alter Open-Source-Manier die Software einfach zum Download anbietet und nicht wie bei einer proprietären Software ein Download-Formular hat, in dem man zuerst die Adresse ausfüllen muss, vielleicht noch irgendwie einen Code zugeschickt bekommt, sondern das gibt es bei uns nicht. Das heißt, bei uns, wir wissen auch, die Download-Zahlen, die ich genannt habe, die sind nach einer gewissen Formel berechnet, weil man OTS auch über Third-Party-Repositories wie Debian, OpenSUSE oder Fedora direkt auf den Rechner installieren kann. Das heißt, von diesen Downloads bekommen wir nichts mit. Das heißt, ein Bruchteil von den Downloads, die wir zählen, in einer bestimmten Formel, daraus errechnen wir unsere Produktivinstallationen. Was unter anderem aber auch heißt, wir wissen gar nicht da draußen, wer alle OTS verwendet. Das ist echt interessant. Wir hatten letztes Mal von der holländischen Polizei eine Anfrage. Die benutzen OTS 2.0, was 2005 released worden ist. Die wollen das upgraden. Die benutzen das polizeiweit seit 2005. Und wir denken uns, ui, wir sind jetzt heute im Jahr 2009 war das. 4 Jahre lang benutzen die OTS als Kernapplikation da drinnen und wir kriegen da gar nichts mit. Also ist für uns ist jeder Tag, in dem wir in unser OTS gucken, wo wir Kundenanfragen haben, ein interessanter Tag, weil wir immer wieder auf interessante Phänomene stoßen, wo wir sehen, ach, da und da wird auch OTS eingesetzt. Ja, wieder die Zusammenfassung im Detail, die für das Offline-Lesen vorhanden ist. Dann das Auswärtige Amt. Das ist mein emotional schönster Use Case. Und zwar das Auswärtige Amt benutzt OTS in verschiedenen Referaten. Auf den Service, auf den ich raus will, das ist der sogenannte Bürgerservice. Und zwar hat das Auswärtige Amt einen Dienst eingerichtet, in dem jeder Bundesbürger, also Das heißt 81 Millionen oder potenzielle 81 Millionen potenzielle Kunden an das Auswärtige Amt rangehen kann und eine Frage stellen kann. Das heißt, dieser Service steht per Telefon, E-Mail und meines Wissens per Brief zur Verfügung. Und jede Anfrage, die reinkommt, also ein Use Case wäre, ich will jetzt nach Mexiko reisen und weiß jetzt aber nicht, brauche ich dann Visum, muss ich mich da impfen lassen oder irgendwas, dann kann ich einfach diesen Bürgerservice anschreiben oder anrufen und die geben mir Auskunft. Der Bürgerservice ist in Standardzeiten, soviel ich weiß, mit 30 Leuten besetzt. Das heißt, da arbeiten 30 Agenten hauptsächlich mit OTS den gesamten Tag, um diese Anfragen abzuarbeiten. Was ich ziemlich toll fand, und zwar, jetzt muss ich das Jahr nachschlagen, ja, ich glaube, das war 2003 oder sowas, und zwar, oder 2005, dieses Tsunami in Thailand, wenn man sich daran erinnern kann, da wo so viele Leute ums Leben gekommen sind, war das Szenario beim Auswärtigen Amt folgendes. Die Deutschen reisen ja sehr gerne nach Thailand und sehr viele deutsche Bundesbürger hatten ein schlechtes Gefühl, weil sie kein Feedback von ihren Verwandten bekommen haben, die dort gerade im Urlaub waren oder die dort gelebt haben. Das heißt, was macht der Deutsche? Der ruft beim Auswärtigen Amt an, ob es da irgendwelche Informationen dazu gibt. Was macht das Auswärtige Amt? Die Leitungen brechen zusammen. Was macht der deutsche Bürger? Der schreibt eine E-Mail hin, ja, damit er irgendwie Feedback bekommt. Diese Telefonanrufe und diese E-Mails sind alle in OTS aufgenommen worden und das Auswärtige Amt hat reagiert. Das heißt, sie haben mehr Agenten von verschiedenen Referaten zusammengezogen, was so aussieht, dass die physikalisch an ihrem Arbeitsplatz sitzen bleiben durften, aber in OTS einen Zugang bekommen haben, damit sie diese Anzahl oder diese hohe Anzahl, diese Flut der Anfragen beantworten haben können. Warum emotional? Wenn man sich vorstellt, Ungewissheit, ob meine Verwandten oder meine Frau oder mein Bekannter oder meine Eltern oder was auch immer, die dort einen Urlaub machen, ob die noch leben oder nicht, empfinde ich jetzt als unangenehmes Gefühl. OTS hier hat unterstützt, ja, nicht lacht hier, OTS hier hat unterstützt, um all diese deutschen Bürger schneller zu informieren, ob es Informationen positiv oder negativer Seite, Klarheit mit anderen Worten, zum Zustand der deutschen Bürger dort vorliegen. Ganz einfach bei der schnellen Aktivierung von mehreren Agenten, die diese hohe Anzahl von Anfragen beantworten haben können. Ja, die Zusammenfassung von Susi. Okay, der nächste Use Case, der ist soweit interessant, weil nämlich das der erste Dienstleistungseinsatz von meiner Seite war. Damals war ich in Frankfurt gerade zum Zivildienst, die Mieten waren recht hoch und ich habe mich gefreut, als diese Bank auf mich zugekommen ist und den ersten Implementierungseinsatz von OTS oder ich den ersten Implementierungseinsatz von OTS direkt vor Ort machen habe dürfen. Und zwar wurde da eine Altanwendung, ein AS Remedy System durch OTS abgelöst, was ich aus heutiger Sicht als erstes Projekt eigentlich ganz interessant fand. Damals habe ich es gar nicht so registriert, dass man eine relativ umfangreiche Applikation hier einfach mit OTS ablösen kann in der Schnelle. Noch ein bisschen was zu der Bank, weil ich das früher auch nicht wusste. Die Bank hieß damals WPS Bank und zwar ist das die größte Wertpapierbank Deutschlands. Wusste ich vorher auch nicht, aber für alle die zum Beispiel bei der Postbank so ein Easy Trading Depot haben, die Abwicklung dieser Wertpapiere macht im Hintergrund zum Beispiel die DWP Bank. Ja, wie hat dieser Use Case oder wie sieht dieser Use Case bei der DWP Bank aus? Durch das, dass die DWP Bank ein Kunde ist und wie ich gerade beschrieben habe, mehr oder weniger so ein Kunde, der andere Banken bedient mit Depots oder mit Depot-Dienstleistungen, ist es so, dass auch bei einer Bank, weil auch wieder IT im Spiel ist, manchmal Sachen falsch laufen können. Das heißt, die Kunden der DWP-Bank, zum Beispiel eine Volksbank irgendwo in Deutschland, hat einen Kunden, der ein Depot hat und auf diesem Depot scheint es eine Fehlbuchung gegeben zu haben. Was macht die Bank? Sagt, okay, lieber Kunde, ich kümmere mich drum. Im Hintergrund wird in OTS, das bei der DWP Bank ist, ein Ticket erstellt oder der Sachbearbeiter kann auch direkt an der Serviceline anrufen und über OTS wird dieses Ticket im Unternehmen DWP Bank durchgeschleust und abgearbeitet, damit es an die richtigen Stellen kommt. Ein Use Case ist, dass das Problem direkt im First Level gelöst werden kann. Also der Kunde ruft an oder der Sachbearbeiter ruft an. Der First Level kann ihnen direkt Bescheid geben. Das war meinetwegen ein bekanntes Problem oder er hat sich nur verlesen, konnte diese Sachverhalt klarstellen. Dann kann dieses Ticket gleich geschlossen werden. Wird aber erkannt, ui, da könnte wirklich eine Fehlbuchung im Hintergrund gelaufen sein, dann wird dieses Ticket in die jeweilige Fachabteilung der DWP-Bank verschoben oder verteilt. Dort wird genau analysiert und letztendlich kommt dieses Ticket dann wieder in die Serviceline zurück, die dann wieder den Kunden Informationen oder Feedback geben kann. Interessant hier ist, dass alle Mitarbeiter der DWP-Bank WP-Ticket oder OTS in dem Fall verwenden oder als Agenten registriert sind. 30 davon sind oder 30, 40 davon sind in der Service Line, die hauptsächlich OTS als Hauptapplikation verwenden. Und der Rest sind meines Erachtens irgendwas um die 1400, arbeiten mit OTS on demand. Das heißt, bekommt die Fachabteilung eine Anfrage, dann werden die Leute in dieser Fachabteilung per E-Mail benachrichtigt. Die wissen, ach, jetzt muss ich mich darum kümmern, ich muss nachgucken. Und angenommen, da ist ein Fehler, dann arbeitet er das weiter oder muss vielleicht noch eine zweite Fachabteilung involvieren. Und letztendlich geht es aber wieder zurück an den ursprünglichen Bearbeiter, der die Kommunikation mit den Kunden dann wieder aufnimmt. Interessante Information ist vielleicht auch noch, dass das Altsystem im Jahr die DWP-Bank ungefähr 250.000 Euro gekostet hat. Und wenn man sich jetzt Implementierungsdienstleistungen von unserer Seite nur kurz vorstellt und die nicht vorhandenen Lizenzkosten, die durch OTS abgedeckt werden, dann kann man schnell hochrechnen, wie hoch das da das jährliche Ersparnis seitdem ist. Ja. Nächster Use Case ist die Lufthansa. Das ist dieses Unternehmen, das Leute durch die gesamte Welt, Galaxie hätte ich beinahe gesagt, durch die gesamte Welt transportiert. Und zwar gibt es bei der Lufthansa sogenannte Accounting Center. Oder muss ich anders anfangen? In der Lufthansa gibt es einen Bereich, das ist Rechnungswesen. Und in diesem Rechnungswesen gibt es einen Unterbereich, das sind Accounting Center. Wenn zum Beispiel in den Lufthansa City Service in Australien oder in Sydney ein Flug gebucht wird und der aber eine Fehlbuchung ist und man das über das System nicht mehr normal neu buchen oder stornieren kann, dann kommt dieses AAC ins Spiel, das diese Buchung dann mit höheren Privilegien korrigieren muss. Wie sieht dieses Szenario oder diese Umgebung dort aus? Also es sind insgesamt 3 AACs, also solche Airline Accounting Center, mit insgesamt 400 Agenten, die in Bangkok, Krakau und in Mexico City sitzen, die quasi mehr oder weniger rund um die Uhr Tickets bearbeiten. Die Lösung vorher, das waren Team-Mailboxen in Exchange. Das heißt, es waren über 400 Team-Mailboxen, die hier E-Mails, die von verschiedensten Stellen aus dem Konzern gekommen sind, verarbeitet haben. Kann man sich hier wieder vorstellen, nur bei der Menge von diesen E-Mails, die da auftauchen. Die Agenten benutzen OTS auch hauptsächlich oder den gesamten Tag neben SAP, um die Buchung dann durchzuführen. Ist es auch mehr oder weniger in einem Riesenchaos oder endet sowas auch mehr oder weniger in einem Riesenchaos. Die Lufthansa hat damals Studien begonnen, wie sie diese AACs besser strukturieren können und da ist rausgekommen, ui, ein System, um genau das Problem zu lösen, das ich wieder ursprünglich gezeigt habe, dieses Kommunikationsproblem, um dieses Kommunikationsproblem zu lösen und überhaupt auch eine Auswertbarkeit zu bekommen, wo, welche Art von Fehlbuchungen gibt es denn, können wir vielleicht dagegen steuern, dass man schon vorher irgendwas anders macht, war auch nicht vorhanden. Das heutige Szenario sieht so aus, dass all diese 400 Agenten mit OTS arbeiten. Das heißt, jede E-Mail, jede Anfrage, die reinkommt, ist zum einen protokolliert. Es ist immer protokolliert, was den Kunden geantwortet worden ist. Es gibt nämlich hier auch öfters das Szenario, dass ein Kunde reklamiert, also ein konzerninterner Kunde reklamiert, aber der sich zum Beispiel nicht mehr meldet. Dann kann man 5-mal nachfragen und wenn sich der nicht meldet, dann kann man diesen Fall dann auch getrost ab ACTA legen, weil der Kunde ja keine Informationen mehr zu seiner Fehlbuchung haben will bzw. gibt und damit ist die Fehlbuchung wahrscheinlich auch irrelevant. Früher war das so, dass der Kunde immer reklamiert hat und hat da 5 Nachfragen bekommen und ist ihm erst in einem halben Jahr eingefallen, ui, da war was. Dann hat er gesagt, ich habe nichts von euch gehört, deswegen reklamiere ich jetzt hier nach einem halben Jahr nochmal. Ist heute nicht mehr möglich, die ganze Kommunikation ist transparent, man kann jederzeit nachvollziehen, wer wann was gesagt hat. Und das Beste ist, durch einen Eskalationsmechanismus kann jedem Kunden garantiert werden, dass er in einer bestimmten Zeit auch eine Antwort erhält. Ja, also fördert einfach unheimlich die Transparenz. Was da sehr interessant ist auch, oder was sehr förderlich ist in diesem Fall auch, dass das OTS kommt mit einem Kundeninterface. Das heißt, man kann in OTS nicht nur über E-Mails Tickets erstellen oder Kommunikation machen, sondern der Kunde kann sich auch in ein Webinterface anmelden, das speziell von der Funktionalität reduziert ist, damit der Kunde nicht überfordert ist, und man schafft dadurch eine höhere Transparenz. Also das heißt, der Kunde hat immer das Gefühl, ich kann in das System gucken, ich kann den Zustand meines Tickets einsehen, ich sehe, was kommuniziert worden ist. Natürlich sieht er nur die Kommunikation, die er getätigt hat und die der Agent nach außen getätigt hat. Agenten können nämlich auch intern nur inoffiziell kommunizieren, sodass das die Agenten untereinander lesen können. Ja, interessant ist hier auch, in der Zusammenfassung sieht man hier rechts unten auf der Weltkarte, wo diese Accounting Center sind und die Unterabteilungen dieser Accounting Center. Interessant ist hier, dass das Ticketvolumen pro Jahr auch über 600.000 Tickets ist. Also das heißt, da ist richtig, richtig, ja, Dampf dahinter. Mein letzter Use Case finde ich auch sehr interessant. Jeder von uns hier hat wahrscheinlich schon mal mit Wikipedia Kontakt gehabt, und sei es nur, weil er einen Artikel oder weil er irgendwas gesucht hat. Wikipedia zum Beispiel benutzt auch OTS. Der Use Case ist hier: Wir alle sind potenzielle Kunden von Wikipedia. Wir können jetzt zum Beispiel, wenn wir ein Bild verwenden wollen oder wenn wir irgendwie eine Nachfrage zu einem Artikel haben, Wikipedia eine E-Mail schreiben. Jetzt wissen wir aber alle, dass Wikipedia durch ehrenamtliche Mitarbeiter getragen wird. Es gibt nur, ich glaube, 6 Festangestellte oder sowas. Der Rest ist alles durch, wie bei Open Source auch, durch freie Mitarbeit abgedeckt. Jetzt kann man sich vorstellen, freie Mitarbeit, das heißt, ein Agent kann vielleicht 2-3 Stunden in der Woche aufwenden, um solche Kommunikation zu beantworten. Also was ich sagen will, die Fluktuation dieser Agenten ist sehr hoch. Hier mittels OTS ist es möglich. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele potenzielle Kunden ich jetzt hier aufrufen sollte. Also weltweit ziemlich viele, ja. Und sehr viele Helfer natürlich auch, aber die natürlich nur einen kleinen Teil ihrer Zeit investieren können, um solche Anfragen zu beantworten. Durch OTS hier ist es möglich, dass die Kunden, die anfragen, sich zum einen verstanden fühlen, weil nämlich der Agent, der antwortet, zuerst nochmal durchlesen kann, was ist denn schon an Kommunikation gelaufen. Das heißt, in einer Anfrage können durchaus 4-5 Kommunikationsschritte zwischen den Anfrager und den Agenten liegen. Und der Agent hat jederzeit die Möglichkeit, dass er den gesamten Sachverhalt mit all den ersten Fragen, die er geschrieben hat, die der Kunde geschrieben hat, wieder zu lesen und dadurch eine qualifizierte und schnelle Rückantwort zu geben, also mit anderen Worten ein großes Chaos zu vermeiden. Ja, ich bin doch schneller, als ich gedacht habe. hier nochmal die Zusammenfassung für später. Ja, interessant ist es hier, dass es über 80.000 Tickets pro Jahr sind und ungefähr 280 Agenten, die hier auf Wikipedia-Seite diese Kommunikation unterstützen. Hier noch ein kleiner Auszug von denen, die heute OTS schon nutzen. Also das heißt, ich könnte hier mit Use Cases wahrscheinlich noch die nächsten 2 Tage weitermachen. wenn spezielles Interesse besteht, OTS.org ist auch draußen als Stand vertreten. Das heißt, wenn jemand mehr Informationen haben will, kann man jederzeit draußen mehr machen. Es würde auch an dieser Stelle erwähnt, morgen einen Workshop geben für OTS, wie man es installiert, Best Practice, Konfiguration, ist auch jeder natürlich gerne eingeladen. Ja, ich finde bei dieser Liste, also wenn ich irgendwo hinfahre, durch den Flughafen durchlaufe oder durch den Bahnhof, hat sich für mich mittlerweile so herausgestellt, dass ich ist schon fast ein Spielchen, dass ich mir die Werbung überall angucke und sage, ja, OTS, nein, nicht OTS, ja, OTS. Ist ziemlich, also ich finde es jetzt angenehm, aber ich habe da natürlich auch eine speziellere Verbindung dazu. Ja, zur Aussicht, wie geht es mit OTS so weiter? Wir sehen hier, OTS 2.4 wurde letzten August veröffentlicht. Was gab es da speziell Neues? Es gab ein Management-Dashboard, eine stärkere Ajax-Implementierung, ein optimierteres Reporting, ein Template-Generator und einen optimierten Installer. Was hat sich noch alles getan? Wir haben es im vorigen Vortrag auch schon gehört, OTS ITSM 2.0, also die Erweiterung zum Standard-OTS, um ITIL-Prozesse abbilden zu können, ist released worden. Hier ist quasi in der OTS ITSM 2.0-Varianz ein Change-Management hinzugekommen. Da habe ich gleich noch eine extra Folie zum Vorlegen. Wenn man auf der Zeitleiste weitergibt, was wird es als nächstes geben? Man sieht hier unten OTS 3.0, da habe ich auch eine spezielle Leiste und eine spezielle Seite vorbereitet. Und zwar ist OTS 3.0 eine neue OTS-Version, die eine komplette Reimplementation der GUI enthält. Und zwar, ist OTS eine Web-Applikation, deren Interface größtenteils 2001 implementiert worden, oder nee, die Architektur 2001 implementiert worden ist und auf dem Look and Feel stand, der hat sich noch ein bisschen weiterentwickelt, ist es aber prinzipiell, aber aus heutiger Sicht hat man ganz andere Anforderungen an User Interface. Diese Informationen bekommen wir auch immer wieder von Anwendern mitgeteilt. Das heißt, wir haben uns 2007 mit dieser Thematik speziell auseinandergesetzt und haben mit Industriedesignern Studien gemacht. Wir sind zu OTS-Anwendern gefahren. Wir waren zum Beispiel beim Auswärtigen Amt bei Heller, haben uns dort zu den Anwendern hingesetzt, haben analysiert, wie die arbeiten, was die Arbeitsschritte sind, was man da optimieren kann und haben in jahrelanger Arbeit eine neue GUI designt, die zum einen ergonomischer ist vom Bedienungsablauf her und zum anderen vom Aussehen her State of the Art ist. Also nicht mehr das, was OTS heute kennt, so wie es heute ist, sondern einfach wieder sexy zum Ansehen. Ja, hier kurz die Slide für OTS ITSM 2.0 mit Change Management. Was sehr interessant ist, das ist die erste Open Source ITSM-Unterstützung, die ITIL zertifiziert ist. Wer Interesse an OTS ITSM 2.0 Change Management hat, kann man später gerne draußen am Stand auch dediziert noch besprechen. Was hier interessant ist, wir haben hier zum ersten Mal ein System, wir nennen das Co-Finanzierung gemacht. Wenn man sich jetzt unser Konstrukt vorstellen kann, oder kurz vorstellt, das Open-Source-Projekt, dann der Dienstleister, der die Dienstleistung macht und aus diesem Geld, das man da verdient, die Entwicklung wieder nach vorne treibt, haben wir im Vergleich zu einem proprietären Anbieter keine Lizenzeinnahmen und damit nur einen gewissen finanziellen Spielraum. Das heißt, wir haben hier die Frage oder die Anforderung an das Change Management durch Kundenfeedback immer wieder bekommen und haben hier mit verschiedenen Kunden, die das zum Teil finanziert haben, ein Agreement getroffen, dass wenn eine gewisse Summe wenn sich gewisse Investoren gefunden haben und eine gewisse Summe erreicht ist, sodass zur Hälfte die Implementierung gedeckt ist, dann wird dieses OTS ITSM Change Management auch öffentlich gemacht. Also das heißt, es ist heute auch schon GPL, die Software, aber an die Öffentlichkeit wird es erst gegeben, wenn dieser Schwellwert erreicht ist. Wobei, so wie es aussieht, ist der aufgrund der großen guten Resonanz von der CeBIT in den nächsten Monaten dann auch erreicht. Wer mithelfen kann, ist herzlich eingeladen. Das heißt, OTS 2.0 wird es auch bald für die gesamte Öffentlichkeit geben, ITIL zertifiziert und mit Change Management. Fragen später. Vielleicht sollte man es auf Frage später aufheben, was ist eigentlich Change Management für die nicht in ITIL so tief drinnen sind. Ja, dann kommen wir zur nächsten interessanten Folie. Und zwar sind das, man sieht es leider auf dem Beamer, der hat kein Rot, das ist ein bisschen schwierig zu erkennen. Das sind Screenshots von dieser Designstudie. Das heißt, ich mache jetzt quasi gerade sowas wie den Vorhang kurz hochheben. Ja. Wir sind derzeit in der Implementierung dieser Oberfläche. Und so wie es aussieht, wird die Version 3.0, habe ich jetzt nicht gesagt, wahrscheinlich Ende dieses Jahres, als stabil veröffentlicht werden. Ich hätte auch, für den es interessiert, speziellere, tiefergehende Screenshots bzw. von Prototypen Informationen vorliegen, können wir entweder hier noch in der Fragerunde oder dann auch draußen am Stand machen. Ja, der letzte oder die vorletzte Folie. Wie kann man, wenn wer sich jetzt hier von OTS angesprochen fühlt, wie kann man denn da Kontakt aufnehmen oder wie komme ich denn da, wie kann ich mich dann da involvieren? Es gibt zwei wichtige Webadressen: OTS.org, das ist die Webseite des Open Source Projekts. Es gibt OTS.com, das ist die Webseite der Firma, die dahinter steckt und die Dienstleistung anbietet. Es gibt natürlich einen Twitter-Account, wo man auch sich, was heute so modern ist, wo man sich drauf abonnieren kann, also wo man folgen kann, um da neue Informationen zu bekommen. Es gibt zwei Xing-Gruppen, eine deutsche, eine englische. Es gibt auch eine LinkedIn-Gruppe und es gibt auch ein deutschsprachiges OTS-Forum. Das ist dann ots-forum.de. Tja, jetzt wäre ich bereit für Fragen, die sich großer Scharenweise bisher ergeben hätten. Da oben war zuerst. Ich wollte fragen, was ist OTS ITSM? Ja, also OTS ITSM ist in der aktuellen Version 1.3, die öffentlich zugänglich ist. Ist auch ganz normal AGPL, wie der Rest auch. Also bei uns gibt es nur GPL-Sachen, also nur frei zugängliche und quelloffene Sachen. Und ITSM 2.0 ist auch wieder GPL. Dann war hier eine Frage.
Ja.
Wenn ich den Use Case ich wiederhole, oder hat es jeder verstanden? Nein, nicht? Okay, der Use Case oder die Frage war gerade, ich bin Agent im OTS und will aus dem OTS initial eine Kommunikation aufbauen, zum Beispiel zu einem Dienstleister, weil ich bei dem was bestellen will. Was Sinn macht, weil so eine Bestellung gleich in OTS zu tracken, dann ist das für andere, für Dritte wieder einsichtlich. Ich habe eine Nachverfolgung, ich habe einen Zeitstempel, wann ich es bestellt habe. Das heißt, ich kann den Besteller, wenn ich später irgendwelche Nachfragen habe, wo bleibt die Bestellung, jederzeit sagen, ich habe am 27.01. um 12.15 Uhr bei Ihnen die Bestellung gemacht und bisher noch nichts gehört. Also macht total Sinn, dieser Use Case. Üblicherweise, so wie ich das jetzt empfehlen würde. In OTS gibt es eine Funktionalität, die heißt E-Mail-Ticket, die ist genau für das da. Die ist, wenn man im Ticket-Bereich ist, neben Telefon-Ticket. Und genau die ist für diesen Use Case vorhanden. Das heißt, ich muss mir meine Daten ausfüllen, wer der Kunde, also der Empfänger ist, und kann dann initial ein E-Mail-Ticket erstellen. Was heißt, ich erstelle ein Ticket und versende gleich dieses Ticket initial nach extern in dem Fall an den Lieferanten. Per Skript. Ah, okay. Dann hätte ich, hier war gerade noch die Ergänzung, es sollte automatisch passieren, das heißt, die Bestellung sollte automatisch passieren. Da hätte ich jetzt noch eine Rückfrage, und zwar, wer triggert denn die ursprüngliche Bestellung? Macht das das System oder wer sagt denn, dass jetzt diese und diese Positionen bestellt werden sollen?
Das würde jetzt mein Betriebssystem machen, mein Betriebsmanagement-System.
Okay. Da
entsteht eine Bestellung durch den Bearbeiter und ich würde gerne die an den Buchhandel weiterleiten.
Mhm. Hier wurde gerade ergänzt, also das heißt, es gibt ein drittes System, das eigentlich die Bestellung auslöst und die Bestellkommunikation sollte dann über OTS laufen. Da würde ich momentan vorschlagen, dass man sowas, wenn man es automatisiert machen will, über eine SOAP-Schnittstelle realisiert. OTS hat eine SOAP-Schnittstelle, in der man diese Ticket-Aktionen auch ganz normal ausführen kann. Da kann man ein Ticket erstellen, auch das gleich versenden und dann könnte man das über Skripte machen. Durch das, dass es eine SOAP-Schnittstelle ist, funktioniert es auch über Netzwerkverbindung und wäre schön gekapselt. Das heißt, man kann auch OTS upgraden oder das Bibliothekssystem, ohne dass man die Funktionalität dazwischen verliert. Dann war noch irgendwo eine Meldung? Ja, am besten laut für alle, dann muss ich nicht. Also es ist völlig transparent. Aus meiner Sicht würde ich sagen, es macht Sinn, heute schon OTS einzusetzen. Wir haben bisher immer sichergestellt und werden es auch in Zukunft, dass ein Migrationspfad vorhanden ist. Also ist einfach unsere Philosophie. Wir wollen nicht irgendwie jemanden dazu bewegen. Und bei den Datenvolumen hat man auch gesehen, ja, also wir sind da stark dahinter, dass man auf jeden Fall migrieren soll, kann ohne Probleme oder es liest ohne Probleme, irgendwo bei Migration gibt es meistens irgendwo ein paar Haken, aber ich denke, dass wir das bisher in der Vergangenheit recht gut hinbekommen haben und auf die 3.0 wird es da auch keine großartigen Probleme geben. Also meine Empfehlung, OTS-Verwendung ab sofort. Nee, ich sehe die ganzen Vorteile, dass das protokolliert ist und spätestens, wer einmal wirklich Stress gehabt hat mit nicht protokollierten E-Mails oder Informationsauswahl, der wird das später lieben. Man kann sagen, hier, wer hat recht gehabt, Moment, kann auch sein, dass man selbst schuldig war, aber dann gibt es nicht mehr diesen Dunkelraum, diese unangenehmen Situationen, wo man sich irgendwo rechtfertigen muss. Die Rechtfertigung basiert dann auf irgendwelchen Aussagen. Das ist alles gar nichts, wo man, da kann man seine Nerven mit ganz anderen Sachen oder Energie mit anderen Sachen beschäftigen, das muss man nicht haben. Deswegen meine Empfehlung, OTS eigentlich ab sofort einsetzen und die Migration auf 3.0 ist auf jeden Fall technisch möglich, ohne Probleme. Okay, war da noch eine Meldung? Nee, nicht? Gut. Hier vorne?
Ich habe vielleicht zwei Fragen.
Mhm. Am besten laut, ich höre, Sie haben ein gutes Organ. Mhm. Soll ich es nochmal wiederholen? Wie bitte? Oh ja, danke schön. Also die erste Frage ist, was ist die präferierte Datenbank? Unsere Erfahrung ist, also man muss das immer immer in der Umgebung sehen. Prinzipiell kann man aber sagen, dass die größten Installationen mit OTS heutzutage auf einer MySQL-Datenbank laufen. Und rein von der Geschwindigkeit her auch MySQL am schnellsten ist. Hat auch technische Gründe, warum das so ist, weil MySQL nämlich einige Sachen nicht macht und dadurch einfach performanter sein kann. Das liegt einfach an der Philosophie, an der Natur der Sache da. Nichtsdestotrotz, wir haben da vorher auch ein Logo gesehen von einem Anbieter von Klingeltönen. Und der hat auch eine sehr große Datenbank und sehr viel am Laufen. Der macht das zum Beispiel mit Oracle, wobei da dann das nötige Wissen auch vor Ort im Haus sein sollte, um dann auch die Geschwindigkeiten in der Tiefe dann rausbekommen zu können. Okay, die zweite Frage. Die Frage war, es wurde OTS mit der Windows-Variante, mit dem Windows-Installer installiert. Dabei ist festgestellt worden, dass in den Apache, der da mitkommt, also in den Windows-Installer kommt Apache und MySQL in der Perl-Umgebung zum Beispiel mit. Also das ist quasi ein One-Click-Installer. Man kann den runterladen, installieren und sofort loslegen. Die Frage war hier, ob man hier Administratorrechte braucht, um den Apache die Konfiguration des Apaches zu verändern oder ob man das zum Beispiel mit htaccess-Dateien modifizieren oder ändern kann. Da muss ich ehrlich gestehen ein bisschen passen, weil nämlich das ist eine Apache-Konfigurationssache, das heißt, das ist keine OTS-spezifische Frage und ich würde sagen, wenn man es mit einem Standard-Apache kann, dann kann man es hier auch ändern und mir ist so viel bekannt, dass man mit HTXS-Dateien die Konfiguration zumindest teilweise verändern kann. Somit müsste es hier theoretisch auch möglich sein, aber prinzipiell ist es eine Apache-Frage und das heißt, wir müssten jetzt eigentlich einen Apache-Experten fragen, ob das möglich wäre, kann ich dadurch nicht hundertprozentig so beantworten. Ich denke ja, aber ich würde jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer halten. Okay, war da noch eine Frage oder war das nur eine Geste? Okay. Keine weiteren Fragen? Ja, dann kann ich letztendlich nur noch mal sagen, ich fand es bisher toll, Open Source programmieren zu können. Ich fand es noch toller, dafür noch Geld dafür zu bekommen, also davon leben zu können. Das heißt, ich habe da quasi mein Hobby zum Lebens- oder zum Arbeitsinhalt gemacht. Das ist das Allerschönste. Und ja, ich finde die Thematik mit Open Source generell toll. Ich habe dadurch sehr, sehr viel lernen können, durch das Angucken von anderen Open Source Projekten. Ja, ich glaube, ich brauche hier aber an dieser Stelle eigentlich gar keinen Pro-Open-Source-Vortrag zu halten, weil das, denke ich, ist hier in dem Publikum eh klar. Ja, ansonsten würde ich mich nochmal bedanken für die tolle Aufmerksamkeit und für die Fragen. Und ja, wenn es weitergehende Fragen gibt, draußen am Stand oder morgen in der Installations- oder in den Workshop-Session. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Aufenthalt hier in Chemnitz und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.